gestern da aufgemacht haben nach Augsburg. Und es war wirklich eine tolle Feier.
Ja,
das ist echt wunderschön. Ja.
Schön.
So, jetzt müssen wir halt wieder arbeiten. Das heißt dabei auch ein bisschen Arbeit, aber das ist schön. Wir standen ja immer noch bei dem eigentlich, weil man bleibt ja da und dort hängen, und das macht ja auch gar nichts, weil wir ja mit nichts fertig werden müssen, immer noch diesen Text von Rahner über die Möglichkeiten des Glaubens heute, wo er erst davon gesprochen hat, wie geht das überhaupt, es müsste eigentlich etwas sein, den Glauben aufzugeben, so hatte er ja gesagt, dass dasselbe Gewicht hat und diese Last. Und dann, weiß ich, wie weit wir schon davon gesprochen haben, dass er dann eigentlich in einem zweiten Schritt über die Belastung darüber spricht, dass diese Botschaft von Gott als dem Vater Jesu Christi in der Kirche kommt. Das kritisiert er nochmal sehr scharf, aber das heute ja sehr oft hört, dass die Leute sagen, Gott ja, und unabhängig auch Jesus Christus ja, aber in Kirche nein. Und das ist also so der zweite Gedanke gewesen von ihm. Und wenn wir darüber schon geredet haben, dann müssen wir sagen, die haben wir schon, dann mache ich gleich weiter, sonst würde ich da einsetzen. Nochmal und das aufnehmen von ihm her.
Ja, genau.
Also, jetzt ist auch ein bisschen knapper, und nehme ich das auf. Er setzt ihn dabei an, dass er sagt, es ist ja wirklich fürchterlich, was da in der Kirche immer wieder begegnet. Sie ist die heilige Kirche, aber sie ist eben auch die sündige Kirche. Das ist ja schon im Alten Testament, taucht das schon auf, das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk Israel, wo immer wieder der Götzendienst als Ehebruch und Untreue aufgefasst wird. Wir haben das besonders bei Ezechiel und bei Hosea. Hosea kriegt von Gott auf den Befehl, eine Prostituierte zu heiraten, um da deutlich zu zeigen, was Gott mit seinem Volk macht. Und die Kinder heißen auch so, der eine heißt nicht mein Volk und der andere so ähnlich. Also wo das schon aufgenommen wird. Und bei Ezechiel ist es so, dass dort Gott sagt, er wird sein Volk wieder aufsuchen, Israel, und wird sie in die Wüste führen und wird ihr zu Herzen reden. Das ist ein wunderschöner Text, wo das so sagt und sagt dann, und ich werde ihr die Jungfrauenschaft wieder schenken, die Unschuld des Anfangs. Also das ist so ein Grundgedanke, und von dort her haben die Kirchenväter als einer der Namen von, für die Kirche den Namen gehabt, die Casta Meretrix, also die keusche Hure. Und da gibt es also einen Aufsatz, natürlich, dann wird ein Aufsatz von Ansos von Balthasar darüber, und bei Rahner taucht das auch auf, also diese Vorstellung, dass die Kirche zwar einerseits heilig ist, aber dass sie zugleich nicht bloß einzelne Mitglieder Sünder sind, sondern dass auch die Kirche als Ganze, auch in ihrer amtlichen Funktion, immer noch erhebliche Versäumnisse hat, dass sie zum Beispiel einen Pakt macht mit den Reichen, dass sie sich mit der Macht verbündet, ganz ausgeprägt, haben wir das ja in Frankreich gehabt, viel stärker als bei uns, sodass zum Beispiel ja auch die französische, genau wie italienische Freimaurerei sehr viel schärfer antichristlich ist, während sie bei der deutschen Freimaurerei haben sie mindestens zwei Logen, und das haben die mir das gesagt, als ich mal bei denen geredet habe in Berlin, zwei Logen für Christen extra. Also die Katholiken dürfen ja immer noch nicht dort Mitglieder sein. Bei uns im Haus unser jetzt auch schon pensionierter Kirchenrechtler Sebot, der hatte auch Verbindungen hin und wieder zur Freimaurerei, zu den Leuten dort. Da ist noch die Stimme, ja, ja. Und dem hat es auch leid getan, dass das immer noch nicht geht. Und als ich damals bei denen geredet habe, vor einer Reihe von Jahren in Berlin, haben die auch gesagt, also wir sind doch gar nicht so antichristlich, natürlich gibt es auch antichristliche, aber der größere Teil ist eher Deismus und eigentlich geöffnet. Bisschen der langjährige Sprecher dann der deutschen Freimaurer zum Beispiel, den habe ich kennengelernt damals, als ich 71 meine Professur dann bekam in Frankfurt. Da war er noch so bei Diskussionen in katholischen Akademien der Atheist vom Dienst. Und die letzten Jahrzehnte ist er schon wieder ein Deist gewesen. Also Deismus heißt ja, ich glaube, dass es Gott gibt und dass er auch geschaffen hat, aber dass dann die Schöpfung gedacht wird, als sie besteht für sich selber und Gott guckt einfach zu und am Schluss gibt es dann nochmal ein Gericht. Und wir haben miteinander, der Philipp Schmidt ist, wie gesagt, verstorben inzwischen, haben wir öfter auch miteinander uns gestritten über die Frage, wie kommt man zu Gott, wie kann man das begründen oder so. Zum Beispiel in der Karana Akademie in Köln oder so, da habe ich zwei oder drei Mal mit ihm diskutiert, sehr schön. Also dass das schon geht, aber die Schärfe, die haben sie eben ganz anders in Frankreich oder in Italien, Spitze nochmal aufgrund dieser Versäumnisse und die Vernachlässigung der Armen und am Rande Stehenden. Das ist so ein Punkt, was er aufführt, dass das auftaucht. Diese Anpassungen, die dort erfolgen, dass man eher an die eigene Macht denkt als die Vermittlung. Zum Beispiel ist es ja schon eine Belastung, dass mit dem deutschen Idealismus so gut wie erstmal nichts geworden ist. Die das versucht haben, sind fast alle Kirchen kirchlich gemaßregelt worden, zum Teil ihre Lehrstühle verloren und so und konnten dann nicht weitermachen. Man sagt, das geht doch nicht, man kann unmöglich. Also Kant, Hegel und diese Leute, das sind doch keine richtigen Christen, das kann doch gar nicht gehen. Die Leute, die das versucht haben, zum Beispiel von Tübingen aus, haben einiges einstecken müssen. Das war ja auch einer der Schmerzen und der Verletzungen. Romano Guardinis, dass auch einer seiner Lehrer damals daneben seinen Lehrstuhl verlor und zog in diese ganze Modernismuskrise und wurde dann eben Beichtvater in einem Nonnenkloster und durfte nicht mehr dozieren. So wie er Guardini selber ja auch, weil er irgendwas da kritisch geäußert hat, während er noch also im Priesterseminar war, zu einem Freund, zu einem Kameraden und er ist dann gleich zum Regens hingegangen und dann haben die gesagt, ja eigentlich können sie ja gar nicht geweiht werden, aber gut, wir machen es dann doch, aber allerdings ein Dreivierteljahr später als bei den anderen. Also so diese Schärfe, diese Abgrenzung und sich das behaupten, das ist so ein Punkt, das er anspricht und wir haben ja auch gesagt, Prana applaudiert dann unter Sonderzensur gesetzt eine ganze Weile, weil er eben so an Punkten einfach nachgedacht hat und gesagt, muss das so sein, kann das so sein, ist es wirklich nötig, eine größere Hostie zum Beispiel zu empfangen, damit der Herr länger bei einem bleibt oder so Geschichten, nicht? Und das stellt er dann in Frage. Und wo dann eben einflussreiche Leute in Rom gesagt haben, das geht so nicht. Und als ihn dann der Kardinal König gesagt hat, er würde ihn gern als Begleiter mitnehmen, wo er dann gesagt hat, lassen Sie das besser, Sie kriegen bloß Ärger. Nicht? Also so diese Geschichte, das muss man schon sehen. Und das spricht er eben da so etwas an, dass es so diese Dinge gab, so dass ich ja dann auch mal wieder erlebt habe, dass Leute, die jetzt wirklich ihren Privatknatsch also haben mit ihrem Bischof oder mit der Kirche überhaupt, vor Kreml, also wie das deutlichste Beispiel immer gewesen, dass die dann nochmal Karl Rahner vor ihren Karren spannen, erstmal aus privaten Briefen zitieren, was man nicht macht, wo er sich über die römischen Bonzen aufregt, womit er natürlich nicht den Papst meint, sondern den Ottaviani oder solche Leute, und dass ich einfach wirklich ganz übel fand. Denn niemand war so selbstverständlich, als alter Jesuit da und aus den ignatianischen Exerzitien lebend, wie Pater Rahner, da gab es überhaupt nichts. Er hat zwar darum gebrummelt und immer wieder, aber das war völlig klar. Und dass man bei ihm auch lesen kann, die Kirche ist meine Mutter und seine Mutter schlägt man nicht. Die Frage ist, ob unsere Generation noch so reden kann. Also der Pater Kehl, der bei uns in St. Georgen, jetzt ist er natürlich auch emeritiert, inzwischen, bisschen jünger als ich, der hat eben auch gesagt, das können wir heute nicht mehr so formulieren, aber Pater Rahner passte das hin, das sozusagen. Die Kirche ist meine Mutter und die schlägt man nicht. Das heißt nicht, dass man sich nicht da auseinandersetzt und dort auseinandersetzt, aber das gehört nochmal einfach so dazu. Bitte?
Also Kirche heilig und sündig, wo ist dann die Abgrenzung zum Beispiel zu der Sünde der Häresie? Ein Heretiker, der hat nicht mehr den Glauben der Kirche, ist also nicht mehr in der Kirche.
Doch, der ist noch drin, denn sonst wäre er ja noch nicht mehr ein Heretiker. Also ein Heretiker gehört noch zur Kirche, so wie auch Exkommuniziert. Wenn Sie einfach sich noch... Das ist ja noch ein Schluck. Also der Heretiker gehört noch dazu. Die Frage ist natürlich, wie weit reicht das mit der Häresie? Also es steht ja im Kirchenrecht, wenn ein Papst ein Heretiker ist, ist er kein Papst mehr. Aber es ist nicht geklärt, wer das feststellt. Also es gibt auch hier in Deutschland, vor allen Dingen in der Schweiz, eine ganze Gruppe von Leuten. Einer meiner Lehrer hat dazu gehört, nämlich Reinhard Lau, der Herausgeber der Fichte-Werke, die sagen, dass wir nach Pius XII. Keinen regelrechten Papst mehr haben. Das sind alles Pseudopäpste, sagen die.
Dann wäre ja die Kirche nicht die Gemeinschaft des Glaubens.
Eben, also dieser,
wenn der Heretiker innerhalb dieser äußeren Körperschaft ist, also dann wäre die Kirche nicht die Gemeinschaft des Glaubens.
Doch, und zwar, die Sache
der
ist,
ja, diesen ich Glauben
will mal erklären. Nein, der Heretiker ist einer, was Heretiker heißt wirklich erstmal jemand, der auswählt, ja, von Heiresis. Das heißt, er hat nicht die ganze Wahrheit, sondern der betont unangemessenerweise einen Teil in einer solchen Weise oder Form, dass er dann anderes beschädigt und zu kurz macht. Und jetzt ist die Frage, wie weit das geht. Denken Sie an diesen berühmten Ruf, das ist Markus 9, wo dort ein Vater ist, wo der Sohn besessen ist und wird dann ins Feuer geworfen vom Teufel und ins Wasser und die Apostel können ihn nicht austreiben. Und Jesus kommt wieder zurück mit den Dreien vom Tabor herunter und er treibt natürlich den Teufel aus und sagt dann zu dem Vater, hier geht das nur mit Fasten und Beten, aber ihr müsst nur glauben und dann geht es. Und dann ruft der Vater diesen bewegenden Satz, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also ein Heretiker ist einer, der glaubt, aber wo eben zu viel an Unglaube mit drin steckt. Der Ausdruck in der Bibel dafür heißt Oligopistia, Kleinglaube.
Ja. Also im Katechismus steht die Definition, Heretiker ist der, der beharrlich an einem Irrtum, also einer Ablehnung der Glaubenswahrheit festhält. So ist es dort definiert.
Ah ja, und das finde ich eben zu knapp, ist so zu formulieren. Also das ist eben das Problem mit
dem
Katechismus.
Wir jedenfalls einen wesentlichen Glaubenssatz ablehnt, beharrlich, also leugnet, ja. Der ist nicht mehr in der Gemeinschaft des Glaubens drin und gemäß dieser Definition auch eben nicht mehr katholisch.
Ja, ja, nochmal, also ich behaupte, dass niemand von uns, weil wir alle Sünder sind, wirklich durch und durch glaubt.
Ja.
Deswegen, also die Katholiken setzen ja und die katholische Theologie setzt der Sünde die Tugend entgegen. Die evangelische Theologie setzt der Sünde den Glauben entgegen. Und in diesem Punkt bin ich, ich hoffe kein Heretiker, dass ich in diesem Punkt also eher der evangelischen Form glaube. Also ich behaupte, dass jede unserer Sünden zeigt, dass wir nicht glauben. Wir glauben nicht, dass Gott schon für uns sorgt, dass er uns genug liebt und dass er uns nicht zu kurz kommen lässt. Und daher kommen wir zum Sündigen. Das heißt, dass wir dann Verbotenes tun, weil wir denken, sonst kommen wir zu wenig weg. Oder dass ich eben Gebotenes lasse, weil ich das zu teuer, zu mühsam, zu schwierig, zu schmerzlich finde oder so. Also ich behaupte, dass man zeigen kann, wenn man eine Gewissenserforschung macht, da wo wir uns verfehlen, schwerer oder leichter, ist es immer zugleich ein Fehler und ein Fehlen, wieder schwerer oder leichter, an wirklichem Glauben an ihn, dass er für mich sorgt, dass er denen, die ihn lieben, alles zum Besten führt, wie Paulus schreibt. Also von dort her behaupte ich, dass in all unserem, dass so wie wir glauben, bei uns überall ein Moment an Unglaube mit drin steckt und das nennt die Bibel Oligopistia klein, wörtlich wenig Glaube, also Kleinglaube, sagen wir im Deutschen. So, und jetzt kommt es beim Heretiker an, je fundamentaler das wird. Das Zweite Vatikan hat gesagt, es gibt eine Hierarchie der Wahrheiten. Also es hat nicht alles dasselbe Gewicht. Bei Paterana heißt das so, wir müssen unterscheiden den gedruckten Katechismus und den Katechismus des Herzens. Er sagt, es gibt Dinge, man muss nicht alles durchklären. Also es ist sicher nicht richtig, dieser Satz, den die Leute früher immer so gesagt haben, also ich glaube, alles, was die Kirche lehrt, sei es richtig oder auch verkehrt. Das geht natürlich nicht. Aber dass es Dinge gibt, die einem schwerer fallen.
Können wir es an einem ganz konkreten Beispiel vielleicht machen. Zen-Meister, williges Jäger, er sagt klipp und klar, Jesus, der kann verrottet sein, im Grab, der muss nicht im Fleisch auferstanden sein. Und das ist ein Zen-Meister, nennt sich aber Benediktiner
so
und
wird als Pater Benediktiner. Und da stimme ich Ihnen zu, das geht nicht.
Das ist kein Christ.
Das ist genau der Punkt.
Sonst kommen wir zu einem mechanistischen Taufverständnis. Ein Mechanismus,
zack, nein.
Äußerer Mechanismus.
Nein, es ist ein Christ, der sich schwer verfehlt.
Ja, Christ sein.
Ja, ja.
Wenn Josef Ratzinger in Strukturen des Christseins, in dieser Einführung der sagt er, was Christsein heißt.
Ja, schreiben Sie ihm mal, ob er sagt,
kein Christ, sagt
ja, gibt es also in der Kirche keine Sünder?
Sünder, ja. Aber die Frage ist doch, will ich glauben, will ich das annehmen? Ja, Christus ist im Fleisch auferstanden. Oder sage ich, nein, das glaube ich nicht.
Ich habe doch, nochmal, also erstens ist die Auferstehung tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Gar keine Frage. Das Zweite ist, ob jemand, dadurch, dass er auch solche gewichtigen Punkte sind, ob er damit aus der Kirche herausgeflogen ist oder ob er nicht weiter dazugehört.
Er muss doch die Freiheit haben, auszutreten.
Ja, wenn er austritt, ist noch mal eine andere Sache.
Das ist ein Austreten.
Aber wenn er gar nicht
austreten will, das ist ein Austreten.
Also gut, lassen wir es so stehen. Sie sehen es anders als ich. Also ich bleibe dabei, ich muss das Richtige glauben, das ist wahr. Aber ab wann ich wirklich damit aus der Kirche raus bin, das gibt es ja. Es gibt also eine Art von Häresie, die mich wirklich aus der Kirche ausschließt. Und da wollte ich nur sagen, das müsste man jeden einzelnen Fall für sich diskutieren, wie weit das geht, wie das interpretiert wird. Schon bei folgendem Punkt ist ja schon wichtig, ob ich vom Glauben rede oder ob ich von einer Theologie dieses Glaubens rede. Also wenn Sie zum Beispiel Theologie studieren, dann werden Sie sehen, wie viele verschiedene Theorien es über die Erlösung durch Jesu Christi Leben, Sterben und Auferstehen gibt. Schon im Neuen Testament finden Sie die unterschiedlichsten Dinge. Dass dort gesagt wird, der Teufel hat sich geirrt, zum Beispiel sagen eine ganze Reihe von Kirchenvätern, weil die nicht glauben konnten, dass Christus wirklich selber versucht werden kann. Das kann man ja auch einigermaßen nachvollziehen. Jemand, der wirklich versuchbar ist, da sagt man sich, ist doch schon ein bisschen komisch, nicht? Wenn also der Zöllner eine Weile braucht, bis er dann eben den Geldschein, den Pass doch nicht nimmt, sondern weiter untersucht, dann wäre es besser, hätte er nicht so lange gebraucht. Also dass es einfach so Dinge gibt, wo das leichter geht oder schwerer geht, das taucht schon dort auf. Also haben Leute so ein Gespür und gesagt, wer wirklich versuchbar ist, das ist doch eigentlich nicht so in Ordnung, sodass eine ganze Reihe Kirchenväter gesagt haben, es ist unmöglich, dass Jesus versucht worden ist, sondern die einzige Erklärung ist, der Teufel wusste nicht, mit wem er es zu tun hat. Das können Sie lesen. Also gibt so solche theoretische Fassen oder andere sagen.
Nehmen Sie ihm aber die spätere Bezeichnung auch Menschensohn zu sein weg. Das ist eine Gefahr bei dieser Auslegung. Also Sie jetzt nicht, aber die, wenn man jetzt sagt, der kann nicht versuchen,
so ist es.
Dann nimmt man ihm einen wesentlichen Kern durch ein absolutistisches Draufschauen weg. Ja, dann hat man mehr als, nein, das kann man gar nicht in Prozentzahlen ausdrücken.
So ist es.
Das
stimmt.
Dann ist eigentlich gar nichts mehr da.
Ich habe das immer den Studenten auch zu sagen, wenn es heißt, er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde, dann muss man mal sehen, was alles nicht dazu gehört. Zum Beispiel Ecken und Kanten sind keine Sünden. So wie die Leute, die in der Pubertät benehmen, ist nicht immer versündhaft. Also ich möchte nicht dessen Vater gewesen sein, bin ja auch nicht der Heilige Josef. Also nur einfach zu meinen, also der Pubertät, das war sicher eine schwere Geschichte. Oder so. Oder denken Sie später Jesus, wo dann die Kanaaniterin kommt und sagt, also hilf meiner Tochter. Und dann sagt er, ich bin nur zu den Kindern Israels geschickt und es gehört sich nicht, das, was den Kindern gehört, an die Hunde zu geben. Und dann sagt diese Frau da toll daher, weil dann um ihre Tochter kämpft und sagt, ja bitte, aber vielleicht fällt auch mein Brocken runter für die Hunde. Und da wacht er auf. Und sagt auf einmal, okay, und heilt die Tochter. Also, dass er wirklich lernen konnte. Also, wir müssen wirklich ernst machen. Ich habe immer versucht, meinen Studenten zu sagen, Jesus Christus ist kein Superman und kein Superstar, sondern er ist ein Mensch mit Ecken und Kanten, wo das hineingehört. Und deswegen können wir auch wirklich, das sollen wir Christen ja tun, wir sollen ja versuchen, ein persönliches, davon hatten wir ja gesprochen, ein persönliches Verhältnis zu ihm aufzubauen, eine persönliche Freundschaft, weil Christ werden nicht heißt, eine Lehre übernehmen, sondern sich zu diesem Mann zu wenden.
Vielleicht könnte man aus diesem Licht einen Ausspruch, den man unter Umständen, ich kann es kirchengeschichtlich nicht sagen, als Häresie bezeichnen kann, von wem immer er auch war, ob das Hölderlin oder Hegel war, Gottes Fehl. Ja. Also wenn jetzt Gott nicht da ist, in dem Leben eines Menschen, dann muss man ja sagen, das kann heretisch sein, gar keine Frage. Aber es kann auch sein, dass dieser Mensch jetzt anfängt, eine bestimmte Eigenverantwortung zu übernehmen, weil er jetzt in dieser Verlassenheit endlich mal auch entscheiden muss. Also, und dann ist es, weil er weg ist, ist es ein großer Gewinn. Also ist es keine Häresie mehr, obwohl man erstmal das vielleicht Gottes Weg als Häresie auffassen kann. Ja. Aber es kann der wichtigste Schritt im Leben eines Menschen sein, sich selbst überlassen zu sein, so wie das Kind sich verläuft und vielleicht nicht nur in Wirrnis stürzt, sondern stehen bleibt und dann Vertrauen fasst und dann weitergeht.
Also ich meine, dass man das schon hineinnehmen müsste. Also deswegen
er muss draußen sein können. Entschuldigung, wenn Sie
Ja,
er muss draußen sein können. Er muss rausgehen aus dem Hof. Diese Freiheit muss er haben. Er muss sehen können, jetzt bin ich draußen, jetzt bin ich allein, jetzt mache ich mal so. Dieses Rausgehen, der verlorene Sohn, der geht aus dem Hof raus. Der muss rausgehen.
Ja, die Frage ist, ob der Verlorene ist oder nicht der ältere Bruder, der rausgegangen ist.
Ja, klar. Ich meine, der ist auf andere Weise draußen.
So ist es nicht.
Ja, aber genau so. Ich meine, auch das Sichtbare
draußen. Er ist nicht draußen, der Vater wirkt in beide.
Der kommt wieder rein.
Ja, eben. Und insofern war er war weg, aber vom Vater war er nie weg. Deswegen,
ich sag verloren, aber draußen.
Er deswegen draußen. Ist falsch. Nein, er war draußen und drinnen.
In einer anderen Weise.
Gut. Er ist er. Und genau das ist der Text. Augustinus schreibt so, ich war fern von dir, du warst nicht fern von mir. Und deswegen haben der dritte, unser dritter Kanon in unserem Messbuch, haben die Trierer falsch übersetzt. Wenn Sie das hören in der Messe, dann heißt es dann, als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor, steht da, Komma, hast du doch nicht aufgehört, dich um ihn zu sorgen oder so. Was haben die falsch übersetzt? Amittere steht da im Lateinischen. Und amittere heißt natürlich im kleinen Schülerlexikon verlieren. Aber in einem richtigen Lexikon wörtlich heißt es erstmal wegschicken. Das heißt, hier darf nicht stehen, als er deine Freundschaft verlor. Sondern hier muss stehen, als er deine Freundschaft verwarf. Ich weiß nicht, was da für Typen sind da im Club da in Trier, dass sie solche Übersetzungen machen. Wahrscheinlich, weil sie eben mehrere sind statt einer. Das ist immer dasselbe. Also, dass man wirklich gucken muss, wie hat das eigentlich auszusehen. Also, als er im Ungehorsam deine Freundschaft verwarf, hast du doch nicht aufgehört, dich um ihn zu bemühen und das aufzubauen und hast dann deinen Sohn geschickt oder so, geht es ja im Kanon weiter und dann kommt die Wandlung.
Das ja.
Und, das, und in diesem Sinn meine ich, ist der Heretiker von sich aus vielleicht draußen, aber er ist von der Kirche selbst her und von Gott her immer noch weiter gesucht. Und so dass dann diese Texte heißen, auch die, die noch meinen, sie seien fern von dir, führ sie zu uns. Und unter einer Rücksicht kann man ja sagen, die sind draußen, da, ich habe ja nicht total widersprochen, nicht? Sondern nur in der Form, wie sie so zuspitzen sind, bei ihm nicht einer Meinung, dass ich da sage, von Gott her und auch von den Verpflichtungen der Kirche her, die deswegen auch weiter beansprucht, dass sie sagt, sie hat hier nochmal die Oberhoheit. Das regt heute die Leute natürlich völlig auf. Das geht zum Beispiel im Eherecht dazu, wo ich auch sage, dass Ehe ist so eine Sache für sich, weil die Stadt einer vernünftigen Dogmatik bloß in die Hände der Juristen gefallen ist. Nicht? Also dass man daran gucken muss, dass wenn da zwei evangelische Leute heiraten, und die wollen gar nicht richtig heiraten, sondern schon heiraten, aber die haben gesagt, solange es geht oder so. Nicht? Hinterher wird der eine katholisch und dann wundert er sich, dass er jetzt schon verheiratet war, nachdem die wieder auseinander sind und nicht mehr heiraten darf. Also solche Geschichten, die da auftreten, wo man sagen muss, die denken, sie wären draußen und die Mutterkirche sagt, nö, nö, ihr seid schön drin und wir bestimmen hier. Also deswegen meine ich, muss man gucken und deswegen finde ich diesen Satz so wichtig, dass wir dich bitte nicht missverstehen. Ich sage nicht, dass es halb so ist, was man da glaubt oder nicht. Pater Rana hat in einem Interview, als er gefragt wurde, was hält er für das Schlimmste, was da abscheut er am meisten, geantwortet, Gottlosigkeit. Wer glaubt, dass das Rana sowas sagt? Wir haben gedacht, der ist doch anthropozentrisch und der kreist doch den Menschen. Von wem? Er hat sich dann gleich noch eine Ergänzung dazu gesagt. Er hat gesagt, damit will er keinen aufrichtigen und gewissenhaften Atheisten hier kritisieren oder beschimpfen, sondern meint eben Leute, die sich da nicht so dran halten oder sich nicht drum kümmern. Er hat also nicht irgendwas anderes genannt, sondern Gottlosigkeit. Das heißt, ihm geht es schon um die Wahrheit. Und manche haben ihn ja missverstanden mit diesem verkehrten Ausdruck der anonyme Christen, dass Leute gedacht haben, er meint damit ja, alle Leute sind schon mal Christen. Das hat er niemals gesagt. Er hat nur die Leute, die das erstmal zum Teil so gesagt haben, nicht so richtig angehen wollen. Und ein Artikel in seinen Schriften davon, den haben zum großen Teil der Lehmann und ich geschrieben, wo wir gesagt haben, das geht nicht, dass der zu dieser Frage immer so nett ist, wir müssen auch ein bisschen klarer ausdrücken. Nicht? Und haben das damit gemacht und er hat es ja auch abgesegnet, dass er das wirklich aufgenommen hat.
Da ist mir neulich nachts was dazu eingefallen, zu dieser anonymen Christensache, weil Sie sagen, dass es der Begriff ist, passt nicht.
Ja.
Aber dass er das vielleicht von Jesus Christus her gedacht hat. Also dass sozusagen er anonym wirkt in diesen Leuten. Und dann würde sich das anonym ja auf Jesus beziehen und nicht auf die Leute. Sie sagen, jemand, der anonym ist, der weiß ja, dass er tritt quasi so bewusst anonym auf. Aber es ist ja, dass man ja auch wirken soll, dass Jesus quasi in jedem Christen wirkt und in diesen wirkt er anonym, weil er quasi nicht als Christ auftritt, sondern als...
Das finde ich schön, wie Sie das... Also da, das ist ein Vorschlag, der geht in Ordnung. Ich glaube nicht, dass Rama das gedacht hat. Ja. Nach der Art, wie er es auch selber dann gesagt hat, das ist jetzt ein unglücklicher Name, er ist aber dann dabei geblieben.
Aber es wäre eine Lösung.
Wäre eine Lösung, ja.
Ich meine, dass jetzt jemand, der so viel denkt, so was ganz Unpassendes nimmt.
Also ich bleibe trotzdem dabei und sage unbewusster Christ.
Das wäre aber was anderes. Das wäre bezogen vom egoistischen Standpunkt dessen, der handelt.
Ja.
Aber wie Sie vorher gesagt haben, Tugend und Gnade, so gnadentechnisch, wäre es ja dann, würde man ja nicht das Zentrum sehen auf den auf dem Tugendhaften, sondern auf der Gnade. Und die würde dann anonym wirken, wenn nicht vorne drauf steht Christ.
Ich meine, aber das merken Sie ja auch, oder würden Sie auch zugeben, dass Sie da schon ein Stück um die Ecke reden müssen, weil zunächst mal ist es ein Adjektiv zu Christ und nicht zu Christus. Nicht? Es ist nicht der anonyme Christus, sondern der anonyme Christ. Und der hat ja auch den Plural dann. Nicht?
Die anonyme das wäre wieder die Diskussion, was ist ein Christ und wer bestimmt das?
So ist es.
Und dann würde man, eine Möglichkeit wäre zu sagen, ein Christ ist jemand, in dem Christus wirkt, und dann wird es wieder passen.
Dann passt es auf alle, und deswegen wollen wir das nicht.
Ja, das heißt auch alle.
Ja, nee, weil, also wichtig ist noch.
Die Frage ist, wer entscheidet
das? So ist es. Wer entscheidet das? Der Punkt ist der, dass eben, das hat man ihm ja auch entgegengehalten, wo er sich verteidigt hat, dass er hier vereinnahmt. Und gesagt, man soll Leute nicht vereinnahmen. Es hat keinen Sinn, wenn man den Sartre trifft, zu dem zu sagen, sie sind ein Christ. Sie wissen es noch nicht, nicht? Sondern dann soll man respektieren, dass er das nicht sein will. Und das meinte dann auch Pater Ransom, er hat es ja genau umschrieben. Also dieser Punkt, auf den er da... Bitte.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja.
Vom Begriff her meint ja Anonymität eigentlich die Außenperspektive.
So ist
dass man denjenigen nicht als den erkennt, der er ist.
Der ist, ja.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, meint Rana aber eher die Innenperspektive.
So ist es. Und deswegen, das meine ich eben, deswegen ist es nicht so glücklich. Also der Hintergrund war der, dass ihn immer wieder Leute angesprochen haben und gesagt haben, was ist, mein Mann glaubt nicht oder mein Sohn glaubt nicht oder meine Tochter glaubt nicht und wie soll das weitergehen? Und daraus ist ein Aufsatz entstanden, der heißt der Christ und seine ungläubigen Verwandten. Das war also der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Das ist also eine unmittelbar pastorale Situation. Und da hat er versucht, den Leuten zu sagen, bitte grämt euch nicht zu sehr. Natürlich ist es nicht schön, wenn das so ist, wenn man sich da Mühe gegeben hat und wollte die Kinder also im Glauben erziehen und es klappt eben nicht, weil man selber nicht entsprechend guter Christ ist und außerdem nochmal so viele Miterzieher sind in allem und jedem. Deshalb sagt, seid jetzt nicht zu verzweifelt oder zu vergrämt, betet für die Leute, aber ihr könnt auch vertrauen und sagt, und wenn diese Menschen tatsächlich anständig leben, dann könnt ihr sogar sagen, und das ist jetzt wieder alte Scholastik, wir können überhaupt auf die Dauer nur anständig leben aufgrund einer besonderen Gnade Gottes. Das sagt die Tradition als dogmatische Aussage mit Berufung auf die Erbsünde. Das treiben zwar die Katholiken nicht so weit wie die evangelischen Christen, die sagen, dass wir überhaupt nichts können, auch mit der Vernunft nicht oder so, sondern dass wir schwer angeschlagen sind auch. Und dann sagt Pater Rana jetzt, wer also auf die Dauer anständig leben kann, das kann er schon nur durch die Gnade Gottes. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz, damit man das unterscheiden kann von Lessing und der Nathan-Parabel oder so, der zweite Satz heißt, zur Gnade gehört eine kognitive Dimension. Also es geht nicht einfach bloß darum, so wie die Leute das, also wenn die da den Nathan lesen da oder so, sagen, ja, wenn einer sich anständig benimmt, dann ersetzt der Anstand den Glauben. Das ist überhaupt nicht die Meinung Rahners, weil der Glaube zum Heil dazu gehört. Aber er sagt jetzt, wenn die diese Gnade von Gott bekommen haben, dann ist erstens alle Gnade durch Christus, sagen die Christen. Alle Gnade ist von Christus. Zweitens, diese Gnade hat immer auch eine kognitive Seite. Das heißt, man hat ein bestimmtes aufgehelltes Bewusstsein. Man sieht ein bisschen, jetzt etwas poetisch überspitzt ausgedrückt, wir dürfen ein bisschen mit den Augen Gottes und Christi sehen. So wie ja normale Menschenlehrer uns raten, denkt an den du da nicht magst und den du nicht leiden kannst oder so, denkt daran, dass der eine Mutter hat und die liebt ihn oder sonst jemand, sodass ein Christ sich eigentlich sagen muss, wenn ich mit jemandem Clinch bin, er ist zugleich der, den Gott liebt, denn sonst wäre er gar nicht da. Denn lieben heißt ja, wohl uns ist. Ich will, dass du seist. sodass das also mitgegeben ist und die Menschen, die also jetzt in besonderer Weise nochmal mit Gnade erfüllt sind, sind dann eben auch solche, dass sie jetzt mit diesen Augen Gottes eben etwas zugespitzt sprechen kann. Sie haben im Epheserbrief extra den Satz, da steht, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Das steht im Epheserbrief also schon ausdrücklich drin, nicht, dass das dorthin gehört. Also denn es reicht nicht, wie beim kleinen Prinzen zu sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut, sondern nur mit dem guten Herzen sieht man gut. Mit dem bösen Herzen sieht man nicht gut. Und da unser Herz mehr oder weniger steinern ist und wir darum beten müssen, dass wir ein Herz aus Fleisch stattdessen kriegen, ist das mit unserem Herzensgucken so eine Sache. Und da, deswegen sagt er jetzt, wenn also jetzt diese Gnade in uns da ist, dann hilft sie uns auch richtig zu sehen. Und dann habe ich eben zwei Begriffe von Glauben. Da sind wir wieder auch bei unserer Heresiepunkt. Das eine ist, dass ich bestimmte Sätze glaube. Das nennt Rahner, die Begriffe wollte ich eigentlich heute erklären, mal sehen, wie weit wir dazu kommen, sonst kommt es wieder im nächsten Mal. Dieses Begriffspaar heißt transzendental und kategorial. Kategorial und Kategorien auf den Kopf zu sagen, das gehört eigentlich in die Gerichtssprache. Also wenn man vor einem Gericht ist und dann kann der Ankläger benennen, da, das hat er da gemacht, das hat er da gemacht oder so, das heißt Kategorien eigentlich. Nicht? Jemand da festnageln auf bestimmten Verhaltensweisen, sei es eben verbotenes Tun oder verbotenes Unterlassen. Und das nennt Madonna kategorial. Und dann gibt es den Begriff transzendental, das heißt wörtlich überstieglich. Von Transzendere, überstieglich. Und diesen Begriff, das macht die Sache jetzt nochmal komplizierter, davon gibt es zwei unterschiedliche Bedeutungen philosophiegeschichtlich. Die alte klassische Bedeutung ist die, dass es dabei um Prädikate und Eigenschaften geht, die über die Kategorien, also der Substanz und das wo, wann, wie, warum, wozu oder so, hinausreichen, sondern dass das Eigenschaften sind, die in allen Seinen existieren. Zum Beispiel Einheit. Alles, was ist, ist irgendwie eines. Und da gibt es ja viele Formen von Einheit. Also wir sind jetzt hier eine Einheit dieser Vorlesungsveranstaltung, das ist eine Einheit. Dann ist jeder von uns eine Einheit, aber wir bestehen ja schon aus einer Menge Dinge, also aus Leib und Seele und nochmal aus so und so vielen Knochen und allem Möglichen. Nicht? Aber alles, was ist, ist in irgendeiner Weise eins. Die Hochschule ist ein Eins. Da gehören dann die Gebäude dazu, da gehören die Prüfungsordnungen dazu, dazu gehören Lehrende und Lernende und alles, nicht? Das ist alles ein Eins. Also das heißt in der klassischen Philosophie transzendental, eine Eigenschaft, ein Prädikat, das über alle sonst Kategorien hinweggeht. Die zweite ist die, dass alles wahr ist, verum, das heißt in dem Fall erkennbar. Alles ist von Gott erkannt und erkennbar, omne ens est verum. Das heißt, alles ist bezogen auf das Erkennen. Gegen Leute, die sagen, nein, im Letzten der Welt, die ist jetzt absurd, das kann man nicht verstehen oder das geht überhaupt nicht. Die dritte Bestimmung heißt, alles was ist, ist gut. Gut heißt wollbar und gewollt. Es gibt nichts, was überhaupt nicht gut ist, dann wäre es auch gar nicht da. Genau wie es nichts gibt, was total falsch ist. Dafür heißt der Satz, omnem malum in bono. Also es gibt ein Übel immer nur an das Gute. Der Teufel ist nicht das Böse. Der Teufel ist ein Engel, der sich fürs Nein entschieden hat. Aber der ist nicht das Böse. Das Böse sind Gedanken, Worte und Werke gegen die Liebe. Das ist das Böse. Das Einzige, was es gibt, was eine Antwort ist auf die Frage, was ist das Böse? Gedanken, Worte, Werke gegen die Liebe, gegen das Gewissen, gegen die Menschlichkeit. Derjenige, der aber diese Worte äußert, der diese Taten tut, der ist schon nicht das Böse, sondern das ist ein freies Wesen. Böse sein können nur freie Wesen, also Menschen, Engel. Und die Freiheit ist nicht böse, sondern die ist gut. Der Mensch ist nicht durch und durch böse, sondern der ist erstmal also gerufen zum Guten und hat auch einen Antrieb in sich drin. Aber er kann es missbrauchen. Mir hat geholfen dieser Vergleich mit der Fäulnis. Also ein Apfel oder eine Birne, die fault. Die Fäulnis ist das Böse oder das Übel. Wenn die Birne total verfault ist, ist alles wieder sauber. Das Nichts ist sauber, das Nichts ist nicht böse. Und deswegen gilt dieser klassische Satz, omne malum in bono. Nur an etwas Gutem gibt es das Böse. Und dann können Sie es mit Zeitgenossen zu tun haben Die sagen ja, diese Rede mit das Böse, das ist ja eine Entbösung, die wollen nur das Böse verharmlosen oder so etwas. Vor allem, wenn man die Formel nimmt, dann von Plato angefangen, dass das Böse kein substanzielles Sein hat. Substanzielles Sein heißt, dass das Subjekt von Sein ist. Das Böse hat, was wäre, wenn das Böse selber ein Sein hätte? Was würde dann folgen? Würde es folgen, Gott hat das Böse gemacht. Wer aber das Böse macht, ist böse. Er ist noch nicht das Böse, aber er ist böse. Denn das erste Objekt unseres Handelns sind wir selbst. Wenn ich, mein Beispiel war doch, habe ich ja schon öfter auch schon angesprochen, wenn ich versuche, jemanden zu betrügen, dann glückt mir das oder nicht. Das hängt an meiner Intelligenz, an dessen Intelligenz und an den Umständen. Was mir auf jeden Fall glückt, ist, mich ein Stück weit zu einem Bösewicht zu machen, zu einem Betrüger. Da habe ich 6, 7, 8 Mal betrogen, da bin ich ein Betrüger. Da habe ich ein Dutzend Mal gelogen, bin ich ein Lügner. Und da habe ich ein halbes Dutzend Mal gestohlen, bin ich ein Dieb. Also wir tun was und machen dadurch uns zu dem, der wir dann sind. Das heißt, wenn also jetzt Gott das Böse geschaffen hätte, wäre er böse, dann kann ich ihn nicht anbeten. Sondern Gott schafft Freiheit. Die Freiheit kann sich fürs Böse entscheiden, gegen das Gute. Gott gibt die Kraft, das zu tun. Und deswegen gibt es die C-Frage, dass man sagt, bitte kannst du das rechtfertigen, dass du denen das Böse tun lässt. Das ist dann zu diskutieren. Aber wenn ich behaupte, er schafft das Böse, brauche ich überhaupt nicht mehr zu diskutieren. Dann ist Gott nicht mehr Gott. Und deswegen ist das so wichtig zu sagen, das Böse hat selber kein substanzielles Sein, sondern es ist eine Perversion, eine Störung an etwas Gutem. Und die Leute lesen das aber immer wieder so bloß, als wäre es eine einfache Minderung, ein Abzug. Dass 7 deswegen böse ist, weil es 2 weniger sind als 9. Davon ist aber überhaupt nicht die Rede. Aber das höre ich sowohl von philosophischen wie leider eben auch immer wieder von theologischen Kollegen. Dass dieser Ausdruck von der Privatio, der Beraubung, die das Übel und das Böse darstellt, nicht verstehen, sondern meinen, da will einer das harmlos machen. Überhaupt nicht. Und das ist in diesem vollen Sinn gemeint. So, wenn es in diesem Sinn so kein absolutes Böses gibt, kann kein Satz absolut falsch sein. Es steckt überall noch was Wahres drin. Und jetzt kommt doch an, wie viel. Und dann sind wir wieder bei unserer Häresie-Geschichte. Also der Glaube kann erheblich verletzt und gestört werden. Ob man da, ab wann man da sagen muss, das ist jetzt gar kein Glaube mehr, auch kein Kleinglaube, sondern überhaupt kein Glauben mehr. Da, sage ich, sollte man sehr vorsichtig sein bei dem Schritt. Und da ist man in der Gefahr, zu sehr also bestimmte dogmatische Ausformulierungen festzuschreiben, während man sagen muss, Schmaus hat das so gesagt, der Dogmatiker, ein Dogma ist nicht der Abschluss einer Sache, sondern ist ein Wegweiser, wie es weitergeht. Man kann nicht mehr hinter zurück. Man wird niemals von einem Dogma sagen können, sagt der Glaubende, dass es falsch ist. Aber man kann sehr wohl sagen, bis dorthin, dass es falsch war, es als Dogma zu verkünden, zum Beispiel. Oder zu sagen, ist es nicht gut genug und klar formuliert. Das müsste man nochmal weiter aufnehmen und ein bisschen klarer machen. Auch das ist durchaus möglich. Man soll nicht immer tun, als hätten dauernd die Kritiker recht. Also nicht alles ist toll, was da den Leuten so einfällt nebenher. Und vor allen Dingen Profs nicht. Nicht wir Klapper, das sind so vom Beruf her immer so Kritikaster. Sondern wo man gucken muss, wo baut sich das trotzdem doch weiter auf. Und deswegen in mein Plädoyer da ein bisschen vorsichtiger zu gucken, so wie Sie gesagt haben, man ist irgendwo auf dem Weg. Und da kann man mal sehen, wo dann irgendwas deutlich wird. Und deswegen sind ja auch Positionen zu Zeiten verworfen und verurteilt worden, die hinterher dann wieder rehabilitiert worden sind. Das ist ja das, was sowohl zum Beispiel de Lubac erlebt hat, wie im Rama ein Stück weit und diese Leute in Balthasar, dass man erstmal gesagt hat, nein, das ist ja überhaupt nicht katholisch und das geht so nicht. Wo man hinterher sagt, nein, wenn man das nochmal anguckt und darüber nachdenkt und die Augen aufmacht, ist das toll. Was er macht, am deutlichsten, glaube ich, schon bei Père de Lubac, wo er eben das Surnaturelle geschrieben hat, also das Verhältnis von Natur und Gnade, und wo man das erstmal verworfen hat, so aus dem Blick der Scholastik, die so 2 Stockwerke macht und sagt, es muss eine natürliche Erfüllung des Menschen geben. Und dann nochmal ein darüber hinaus, sonst wäre es ja keine Gnade mehr. Und wo Lubac das anders entworfen hat, und dann hat er eben das hingenommen, dass er jetzt da seinen Lehrstuhl verloren hat und hat ein wunderschönes Meditationsbuch über die Kirche geschrieben. Und ist dann hinterher wieder immer anerkannt worden, ins Konzil hineingeholt worden. Und das ist eine der ganz großen Bücher. Beide Bände hat Hans-Urs von Balthasar übersetzt und da eben gezeigt, wie wirklich Freiheit und Gnade zu denken sind. Darüber werden wir auch reden müssen, darüber. Aber das sind wir noch nicht dran. Also so viel also zu dieser Kirchlichkeit. Und sagt er, das ist wirklich schlimm, was da zum Teil so also passiert. Und eben bis dorthin, wie gesagt, dass es Leute gibt, die behaupten, wir haben keinen Papst. Das ist also schon schlimm, die da so sind. Und das hatte ich damals erlebt, als ich hier studierte. Das waren eben zum Teil Leute, die gerade konvertiert waren oder vor 3 Jahren oder 4 Jahren und jetzt das Gefühl hatten, die katholische Kirche ist evangelisch geworden. Wozu hätten sie eigentlich überhaupt konvertiert? Und weil ja auch eine ganze Reihe von solchen Fehlentwicklungen dann ja auch gekommen sind. Das war ja noch der Punkt. Als ich bei ihm Assistent wurde, hat mir Reinhard Lauz auf 2 Karten zu Weihnachten geschrieben, wie er mich jetzt unterscheiden könnte, nachdem ich jetzt der Reform an vorderster Front diente, von Leuten, die aus dem Tabernakel eine Hundehütte machen oder dem Knien in die Kommunion verweigern oder so. Ich habe ihm damals noch geschrieben, ganz so kann es nicht sein, der Papst hat es auch unterschrieben, da wusste ich noch nicht, dass der Seelister Kanzler ist. Das heißt, dass der diese Ansicht hat, wir haben gar keinen Papst. Denn der Papst, der das Konzil macht, das kann kein Katholik sein. Also das muss man nochmal sehen, dass sowas da hineingehört. Also es war schon wüst damals.
An der Kirche jetzt nochmal, also wenn einer sagt, ja, Evangelium okay, Christus auch okay, aber mit der Kirche habe ich irgendwie, kann ich nicht so anerkennen. Was würde dann der Rahner sagen?
Eben, da würde er sagen, das geht eben nicht. Und davon müssen wir genau reden und da steht da jetzt hier hinten
das in dem Text. Das ist dann nicht mehr Glaube, oder wie?
Das, dann kann ich ins Herz der Leute gucken. Ja. Denn die Frage ist ja, wogegen die sind. Sind die wirklich gegen die Kirche oder sind die jetzt bloß gegen diesen konkreten Pfarrer oder Bischof oder Papst? Da gibt es ja alles. Also sind zum Beispiel, das habe ich ja gehört von evangelischen Kollegen, dass eine ganze Reihe evangelischer Christen ausgetreten sind wegen des Papstes. Ne? Aus ihrer Kirche, nicht? Und der arme Pfarrer sagt ja, was kann ich jetzt denn dafür? Also das muss man einfach mal sehen, je nachdem, was sich die Leute da so zurechtdenken. So dass ich da mal hinhöre, wenn jemand kommt und so ein Problem, da kommt, reden wir mal und erzählen Sie mal, was ist da genau oder so. Und wo ich dann im Einzelfall schon sage, wir hören Sie mal. Also das ist so und so und da müssen Sie jetzt nichts verdenken und das können Sie halten. Und da war ja gerade bei dem Punkt, dass ich, wie oft bin ich schon gefragt, warum gibt es denn nun Engel? Oder sage ich, als Philosoph kann ich dazu nichts sagen, weil da begegnen einem sowas nicht. Nicht? Aber immerhin hat der Aristoteles gesprochen von reinen Formen, die eben nochmal hinter den Sternen stehen oder so. Und daraus hat dann die Kirche, die Theologie hat daraus die Engellehre gemacht, hat er so angesetzt. Damit, ne? So, andererseits würde ich sagen, als Philosoph kann ich mich doch fragen, soll wirklich der Mensch die Krone der Schöpfung sein? Könnte es da nicht noch was geben im Geistwesen, was noch ein bisschen noch etwas weiterentwickelt ist als gerade wir? Nicht? Warum soll es das nicht geben? Heute nennen sich die Leute Transhumanisten. Ne? Und meinen, sie könnten das mit irgendwelchen technischen Dingen erreichen, da auf den Supermenschen hin, dass das auftaucht. Also müsste man im Einzelfall dann sehen. Das ist aber, das ja, war aber meine erste
Frage. Wenn das in der Bibel vorkommt, dann müsste es ja eigentlich, dann gehört es sozusagen mit zum Club, oder? Kann man nicht sagen,
das ist genau der Punkt, zum Beispiel der Tübinger Alttestamentler, der war dafür ja bekannt, dass er gesagt hat, den Teufel gibt es gar nicht. Der Heribert Haag hat er geheißen. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, der wird sich wundern, wenn der Teufel doch mal einen großen Zeh packt. Nicht? So wie mit dem Maikäfer da beim Busch. Also irgendwie so. Aber der sagte, nein, die gibt es nicht. Seine Begründung war die, das gehört zur Weltanschauung. Und die Bibel ist ja nur wahr unter der Rücksicht des Glaubens. So wie kommt in der Bibel der Hase als Wiederkäuer vor? Das stimmt auch nicht. Also da gibt es schon Fehler, die da drin sind, weil sie nicht das Glauben und das Wissen beziehen. Zum Beispiel haben natürlich die Leute damals geglaubt, die Sonne dreht sich um die Erde. Da gab es ja hinter den Galilei-Krach draus. Nicht? Und so hat der Haag gesagt, das Reden von den Dämonen und Engeln gehört eigentlich nicht zum Glaubensaussage, sondern gehört nur zur Form, wie man damals dachte und redete, sodass das nicht stimmen muss.
Ja? Das war sozusagen metaphorisch.
So, ja, so ist es. Das gehörte in deren Glauben und die wollten damit was anderes ausdrücken, aber das darf nicht wirklich wahr sein. Ich bin nicht der Meinung von Haag hinsichtlich des Teufels. Ich will nur sagen, dass da so argumentiert wurde, dass der gesagt hat, ich bleibe weiter ein überzeugter und glaubender Katholik, aber ich finde es für falsch, dass da die Leute meinen, das wäre eine Glaubensaussage, während es nur genauso gemeint ist wie damals, die Sonne geht auf, sagen wir heute noch.
Also wenn jetzt Jesus sagt, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber seid nett zu den Kindern und den Kleinen, weil die ihre Engel im Himmel sind, nahe bei Gott oder sowas und haben da irgendwie
ein... Wunderschön, dieser Satz, den liebe ich auch sehr.
Ich weiß nicht, wie das jetzt genau läuft, aber
ja, so genau so.
Dann ist das metaphorisch schwer zu...
So hat der behauptet.
Was soll das sonst bedeuten?
Ja, eben. So ist es. Und das fand ich ja auch nicht richtig. Ich will nur sagen, dass es also sowas gibt. Also, als ich gesagt habe, also meine erste Antwort wäre, ich glaube daran. Die zweite Antwort ist, dass man jetzt mal gucken muss, was lässt sich da näher sagen. Und aber meine dritte Antwort immer, warum fragen Sie mich? Profs gibt es viele, Papst nur einen. Wenn Sie es nicht richtig wissen, fragen Sie einen Papst, aber nicht mich als Prof. Also ich gehöre zu denen, die sagen, es gibt die Engel. Aber Sie können mir noch Kollegen fragen, die sagen, die gibt es nicht. Also da, das nützt Ihnen nichts. Sondern dann müssen Sie schon sehen, wo Sie hingehen. Also so war das nur gemeint jetzt von mir her. Und da gehört dann eben dieser Ausdruck nochmal vom Pater Rahner hinein, der sagt, es gibt den Katechismus des Herzens und den gedruckten. Und man kann unmöglich den ganz gedruckten Katechismus da im Herzen haben, wo er sagt, wer nicht, der soll das in Ruhe stehen lassen. Und so habe ich dann auch den Leuten gesagt, sage ich, hört mal, das ist jetzt kein Hauptpunkt, wir reden jetzt nicht von der Trinität oder von der Erlösung durch Jesus Christus, das steht ein bisschen am Rand. Warum versteifen Sie sich darauf? Lassen Sie es doch dort stehen und liegen und glauben Sie also die wesentlichen Dinge und beten Sie darum, dass Sie da einfach mehr Licht oder kriegen und irgendwann wird es Ihnen schon klar werden, aber es hat keinen Sinn, sich deswegen jetzt so aufzuregen. In so einem Punkt. Das ist kein Fall, um das reformatorisch auszudrücken, vom Stehen oder Fallen der Kirche. Das ist nicht der zentrale Punkt. Und das hat eben scharf und deutlich das Zweite Vatikan gesagt, nicht, dass man da versuchen muss, möglichst wenig zu glauben. Das finde ich sowieso blöd. Also, wer macht denn das in der menschlichen Beziehung, dass ich mir überlege, möglichst wenig meiner Frau zu glauben? Also, natürlich kümmert man sich ja gerade drum, um eine Ganzheit von Vertrauen miteinander. Ist doch klar, nicht, dass man das da aufnimmt. Aber so Leute gibt es natürlich. Nicht? Die sagen, was, muss ich so noch drauf glauben? Was soll's? Dass aber jetzt unser Glaube zugleich auch seine Schwächen hat, das wissen wir auch nochmal und jetzt sehe ich, dass schon wieder Pause erstmal ist. Danke. Das sind doch viele zu kleine Augen, dass wir da ein bisschen die Tür aufmachen. Entschuldigung.